ARD.
The war is gonna end. When it ends, I can't tell you.
Der Krieg wird enden. Wann, kann ich Ihnen nicht sagen, aber er wird enden. Dieser Herr hier will das, Wladimir Putin will das. Ich glaube, die ganze Welt ist kriegsmüde und wir werden es beenden.
Sie waren alle bei ihm zu Gast. Erst hat sich US-Präsident Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin getroffen. Gestern gab es jetzt ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj und anderen europäischen Spitzenpolitikern. Ist das jetzt wirklich der Durchbruch oder wurde einfach viel geredet? Was bedeutet das konkret? Weil da gerade so viel in Bewegung ist, wollen wir das für euch in diesem Weltspiegel-Podcast extra sortieren. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Und jetzt wollen wir auch direkt in die Ukraine schauen, denn da betrifft es ja auch die Menschen. Und das machen wir mit Wassily Golod. Er ist ARD-Korrespondent in Kiew.
Hi Janina, grüß dich.
Wie blickt man denn in der Ukraine auf diese Ukraine-Gespräche, die jetzt im Weißen Haus stattgefunden haben?
Zu einem großen Teil mit Erleichterung. Es ist nicht erneut zu einem Eklat gekommen, was auch daran lag, dass der ukrainische Präsident extrem diplomatisch war, dass er den Ton getroffen hat, der bei Trump ankommt. Er war sehr höflich, er hat ein Sakko getragen, wie in den vergangenen Monaten ja auch schon bei Treffen, zum Beispiel in Berlin, als er Bundeskanzler Merz getroffen hat, oder im Vatikan, als er dort war. Und das kam sozusagen nach außen sehr gut an. Und inhaltlich ist die Ukraine, zumindest nach aktuellem Stand, zu nichts gezwungen worden, was die Menschen hier nicht mittragen würden. Der ukrainische Präsident hat klar die Position des Landes vertreten, hat gesagt, dass man zu einer sofortigen Waffenruhe bereit ist, dass man bereit ist, sofortige Gespräche mit Russland zu führen und einen Friedensprozess einzuleiten. Und er hat eben die Bedeutung von Sicherheitsgarantien für sein Land betont.
Es gab ja viel Aufregung um die Anzugsfrage von Selenskyj. Mhm. War das in den ukrainischen Medien überhaupt ein Thema oder beschäftigt man sich mit sowas dann nicht?
Es ist natürlich aus ukrainischer Sicht ziemlich zynisch, an einem Tag, an dem Russland wieder mit Raketen und Drohnen angegriffen hat, mindestens 10 Menschen getötet hat in den Städten Kharkiv und Saporizhia. Das jüngste Todesopfer war ein 1,5 Jahre altes Mädchen. An so einem Tag über Klamotten zu sprechen. Also das wurde hier schon mit großem Unverständnis gesehen. Auf der anderen Seite nimmt man natürlich wahr, wie viel Wert der US-Präsident auf Kleidung legt, vor allem mit Blick auf den ukrainischen Präsidenten, denn es gab ja auch genügend andere Menschen, die schon im Oval Office waren und keinen Anzug getragen haben. Insofern all das, was der Ukraine hilft, dem Frieden näher zu kommen, all das, was der Ukraine dabei hilft, diesen russischen Angriffskrieg zu beenden, das wird in der Ukraine unterstützt und der Präsident hat sich sozusagen diesen Wünschen angepasst, aber das war jetzt nicht das zentrale Gesprächsthema in der Ukraine.
Und gerade hast du es auch schon angesprochen, Gebietsabtretung. Wie erleichtert ist man denn jetzt auch in der Ukraine, dass Trump da nicht mehr Druck aufgebaut hat?
Von Erleichterung kann in der Ukraine keine Rede sein, solange dieser Krieg, der schon seit mehr als 11 Jahren andauert, seit 3,5 Jahren in dieser Intensität, solange dieser Krieg nicht beendet ist. Das, was die Menschen erwarten, ist, dass nicht Druck auf das Opfer ausgeübt wird, auf die angegriffene Ukraine, denn das hat sozusagen keinen Einfluss auf ein Ende des Krieges, sondern der Druck muss aufgeübt werden auf den Täter, auf den Angreifer, auf den Aggressor, das ist Russland. Und Russland weigert sich seit Monaten zu einer bedingungslosen Waffenruhe, sich darauf einzulassen. Russland weigert sich seit Monaten zu einem Treffen zu kommen auf Ebene der Staatschefs zwischen Präsident Selenskyj und Machthaber Putin. All das scheitert sozusagen an Russland. Und deshalb wünscht man sich in der Ukraine, dass der US-Präsident die Hebel da ansetzt, an den Stellen, wo es notwendig wäre, um eine Veränderung herbeizuführen. Und das wäre eben in Moskau. Aber natürlich ist man erstmal erleichtert, dass Trump nicht diesen Druck in der Form ausgeübt hat. Denn der ukrainische Präsident kann gar nicht über Gebietsabtretungen entscheiden. Er ist kein Diktator, er ist ein gewählter Präsident eines demokratischen Staates. Die Ukraine hat eine Verfassung, in der diese Dinge geregelt sind. Und niemand hier, eine große Mehrheit, ist nicht bereit, bereit, Gebiete, eigenes Staatsgebiet an Russland zu verschenken. Man ist sehr wohl bereit, diesen Krieg einzufrieren und dann im Rahmen eines politischen, eines diplomatischen Prozesses zu versuchen, das eigene Staatsgebiet wiederherzustellen. Das könnte möglicherweise viele Jahre dauern.
Jetzt soll es ja auch ein Treffen geben zwischen Putin und Zelensky. Wie blickt man darauf?
Man ist bereit dazu. Die Ukraine ist schon lange bereit dazu. Die Menschen wünschen sich einen fairen Friedensprozess. Die Menschen wünschen sich diplomatische Gespräche. Und den Menschen ist klar, dass das auf Ebene der Staatschefs passieren muss. Denn der russische Diktator Putin ist derjenige, der die Entscheidungen in Russland trifft. Die Delegation, die er bisher nach Istanbul geschickt hat, war keine seriöse Delegation. Das waren Menschen, die nichts zu sagen haben in diesem russischen System. Das hat man auch daran gesehen, dass keiner dieser Vertreter mit nach Alaska gereist ist. Und deswegen erwartet man eben, dass Putin sich jetzt bereit erklärt zu einem solchen Treffen. Russland hat bisher ja relativ verhalten darauf reagiert, nichts Konkretes gesagt. Und es wirkt aus ukrainischer Sicht nach wie vor so, als wäre Russland weiterhin nicht bereit zu Friedensgesprächen, als würde Russland versuchen, alles in die Länge zu ziehen. Zwar Bereitschaft zu Frieden zu signalisieren, aber in Wahrheit weiter den brutalen Krieg zu führen, um militärisch den eigenen Zielen näher zu kommen. Das heißt, der Ball, wenn man das jetzt als Spielfeld sieht, was es in keinem Fall ist, aber im übertragenen Sinne liegt der Ball jetzt auf dem Spielfeld des Kreml und Russland muss reagieren auf diese klaren Forderungen und klaren Erwartungen an diplomatische Gespräche.
Im Vorfeld wurde ja auch immer viel über Sicherheitsgarantien diskutiert. Und ja, was ist dabei herausgekommen? Es ist ja sehr vage geblieben, ne? Was hat das jetzt auch ergeben für die Ukraine?
Was ich höre aus dem Umfeld von Präsident Zelensky, war das tatsächlich sehr ergiebig, was die Frage der Sicherheitsgarantien angeht. Die Ukraine hat einerseits den Blick auf die eigene Armee, auf die eigenen Streitkräfte. Das ist aus ukrainischer Sicht die größte und wichtigste Sicherheitsgarantie. Und da wünscht man sich zunächst, zumindest in den ersten Jahren nach einem Ende des Krieges, bis sich die eigene Wirtschaft erholt hat, eine Finanzierung dieser Streitkräfte, damit eine professionelle Armee, eine funktionsfähige Armee da ist. Das andere, was man sich wünscht, wo man auch eine Bereitschaft sieht, sowohl bei den europäischen Partnern als auch bei den USA, ist die Bereitschaft, in die ukrainische Rüstungsindustrie zu investieren. Man will nicht mehr so abhängig sein von anderen. Man will selbst in der Lage sein, Militärtechnik zu produzieren, militärisch auf neuestem Stand zu sein, um Russland auch auf diese Weise abzuschrecken. Da gibt es jetzt auch ein Drohnenabkommen, was sich anbahnt zwischen den USA und der Ukraine. Das heißt, Zelensky versucht Donald Trump damit auch zu zeigen, wir sind nicht irgendwie ein Staat, der nach Unterstützung bettelt, sondern wir sind technologisch extrem weit und ihr könnt von unseren Technologien profitieren, indem wir unsere Drohnentechnologie an euch verkaufen, also dass es da eine Partnerschaft gibt. Das andere ist, die Ukraine kann nicht alle Waffensysteme selber herstellen, vor allem was die Luftverteidigung angeht. Da gibt es Lizenzen, die nur in den USA liegen und auch da hat man wohl oder ist man wohl einer möglichen Einigung näher gekommen, dass die Ukraine sich darauf verlassen kann, Flugabwehrsysteme, möglicherweise auch Kampfflugzeuge aus den USA zu bekommen, eine Form der Sicherheitsgarantie. Und der zentrale Punkt, der bisher vor allem im Hintergrund diskutiert wird, ist, wie könnten mögliche Truppenkontingente aussehen? Also welche Staaten könnten eigene Soldaten in die Ukraine schicken, um auch damit Russland abzuschrecken? All diese Fragen hat man diskutiert und in all diesen Fragen ist man, so hören wir, einen Schritt weitergekommen.
Und wie kam es auch in der Ukraine an, dass Zelensky ja nicht alleine dahin gereist ist, sondern ja auch viele hochrangige Politiker eben mit sich hatte?
Das kam sehr gut an. Das ist für die Menschen in der Ukraine wichtig zu sehen, dass in einem so entscheidenden Moment Europa geschlossen zusammensteht, dass da wichtige Köpfe der europäischen Politik beisammen sind, die alle klare Botschaften formulieren. Der deutsche Bundeskanzler, der sagt, eine Waffenruhe ist zentral, auch als Signal dessen, dass es wirklich ein Interesse gibt, auch auf russischer Seite an einem Friedensprozess. Die Waffen müssen schweigen, das ist etwas, was die Menschen hier genauso sehen. Ursula von der Leyen, die daran erinnert, dass es um das Schicksal von sehr, sehr vielen Kindern geht, Kinder, die von Russland verschleppt worden sind, zur Adoption freigegeben wurden in Russland, aber auch sehr viele andere Kinder, die unter den täglichen Angriffen leiden. Also all diese Statements, allein auch dieses Bild der Geschlossenheit Europas, das sollte sowohl oder hat sicherlich nicht nur bei Donald Trump Eindruck erweckt, das gab es in dieser Form ja noch nicht, sondern das kam hier in der Ukraine auch sehr, sehr gut an.
Danke, Vassili, für deine Einordnung, wie die Menschen in der Ukraine auf das Treffen blicken. Danke.
Danke dir, Janina.
Europäische Spitzenpolitiker, aber auch die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der NATO-Generalsekretär Mark Rutte haben eben an den Ukraine-Gesprächen teilgenommen. Wie schauen die Europäer heute auf die Gespräche? Das bespreche ich mit der ARD-Korrespondentin Sabrina Fritz in Brüssel. Wie blicken denn die Europäer auf dieses Treffen von gestern?
Also es waren ja nur, wenn man so will, 4 europäische Staats- und Regierungschefs dabei, nämlich der Bundeskanzler Merz, der Franzose Macron, dann Meloni aus Italien und der finnische Regierungschef. Und die 4, muss man sagen, die waren eigentlich unterm Strich relativ zufrieden. Bundeskanzler Merz war ja richtig euphorisch, hat gesagt, das Treffen hat eigentlich seine Erwartungen übertroffen. Und am skeptischsten war eigentlich Macron, der gesagt hat, naja, aber ohne Putin kommen wir da eigentlich nicht sehr viel weiter. Also der muss ja eigentlich bereit sein zum Frieden und da gibt es nicht so viele Anzeichen. Jetzt muss man sagen, sind die ja wieder über den Atlantik zurückgeflogen und ich kann mir vorstellen, wenn mal die ganze Aufregung sich gelegt hat und man das Ganze ein bisschen nüchterner sieht, ja, dann wird der ein oder andere sich auch fragen, was haben wir denn jetzt tatsächlich da mitgebracht und das ist nicht so viel. Aber man muss jetzt auch nochmal sagen, es gibt ja 27 Staats- und Regierungschefs, also da haben ja einige noch mitzureden und da sind dann so Kaliber dabei wie Viktor Orban aus Ungarn oder auch der spanische Regierungschef, der auch immer sehr zurückhaltend war, was so mehr Militärhilfe betrifft. Insofern wird es interessant, was die 27 dann am Ende von diesem Treffen halten werden.
Und jetzt ging es ja auch sehr viel um Sicherheitsgarantien. Die sind ja noch sehr vage geblieben. Was würde denn da auf Europa zukommen? Was müssten die Europäer leisten?
Genau, das ist eigentlich das, was überhaupt jetzt das große Paket, das auf dem europäischen Tisch liegt. Weil man muss wirklich nochmal sagen, alles andere geht eigentlich nur mit Putin. Und diese Sicherheitsgarantien, das kann ja wirklich die EU für sich entscheiden. Und da gibt's, glaube ich, 2 interessante Entwicklungen. Einmal, dass Trump ja gesagt hat, wir helfen euch dabei, also wir lassen euch da jetzt nicht ganz alleine, da war man schon froh, was immer das am Ende auch dann heißen wird, ob die USA dann sagen, ja, ihr könnt unsere Waffen kaufen oder wirklich dann auch militärischen Schutz geben, das ist alles noch offen. Das zweite ist, dass man sagt, okay, Sicherheitsgarantien für die Ukraine kann ja auch heißen, wir machen die Ukraine militärisch so stark, dass sie auch nicht mehr angegriffen werden kann. Das sind ja eigentlich Sicherheitsgarantien, dass man sagt, wir wollen die Ukraine so stark machen, dass sie von Russland nicht mehr angegriffen werden kann. Wir wollen aber auch Europa so stark machen, dass sich keiner eigentlich mehr traut, uns anzugreifen. Das hat ja auch der NATO-Chef immer gesagt. Und dann kann man natürlich auch sagen, man rüstet jetzt erstmal die Ukraine auf. Also all das muss jetzt besprochen werden. Da muss eine einheitliche Linie rein. Da muss man eine Arbeitsteilung schaffen, dass man sagt, also welches Land, klar, die mehr am Meer sind, die werden dann vielleicht mehr den Meerzugang schützen, die anderen mehr die Luft absichern, die Dritten müssen sich mehr um Infrastruktur kümmern, um Cyberangriffe, um die zu verhindern. Also da haben die Europäer jetzt ganz schön viel zu tun.
Das hört sich jetzt ja natürlich auch sehr kostspielig an, zumindest in meinen Ohren.
Das ist es, absolut. Und dafür müssen auch die Länder viel Geld ausgeben. Und Deutschland, kann man sagen, hat da ja schon so ein bisschen seine Hausaufgaben gemacht. Es gibt ja dieses Sondervermögen von 500 Milliarden Euro. Damit soll die Bundeswehr besser ausgerüstet werden. Aber bei anderen Ländern, da sieht das eigentlich ziemlich düster aus. Also nehmen wir jetzt mal Frankreich, Italien, die sind schon hoch verschuldet. Die fordern zwar immer sehr viel und der französische Präsident Macron ist ja immer sehr groß mit Worten. Wir brauchen hier Friedenstruppen und so. Aber Geld haben die Franzosen eigentlich gar keins. Ja? Oder die Spanier, die sagen, naja, also wir wollen nicht mal diese 5% da für unsere Verteidigung ausgeben. Die haben ja auch gerade andere Probleme mit ihren Waldbränden. Also das Geld ist auf jeden Fall ein großes Thema. Da ist Deutschland jetzt relativ weit vorne, aber Deutschland kann das natürlich auch nicht alleine schultern.
Und wie würde das dann ganz konkret vielleicht aussehen? Also dann würde die Bundeswehr zum Beispiel eingesetzt werden oder auch spanische Soldaten oder was? Wie kann man sich das vorstellen?
Also da geht es schon um relativ konkrete Themen. Wenn, aber das muss man wirklich nochmal klar machen, wir reden ja über die Zeit nach einem möglichen Waffenstillstand. Es geht ja nicht jetzt aktuell in diesen Krieg einzugreifen, sondern es geht ja bei den Sicherheitsgarantien nochmal darum zu sagen, okay, wenn man sich irgendwie drauf einigt, jetzt schweigen die Waffen, wie kann man sicherstellen, dass das so bleibt? Und um diese Zeit geht es ja und dafür braucht man sicher neben, ich sag mal, einer Luftverteidigung, nach einer digitalen Überwachung, was man sich da alles vorstellen kann, Drohnen, Aufklärung. Aber am Ende braucht man wahrscheinlich dann auch Soldaten, europäische, mit deutscher Beteiligung.
Und deiner Einschätzung nach, dafür wäre Europa gerüstet und könnte das auch leisten?
Also auf keinen Fall alleine. Nein, das heißt es auch immer hier, das würde ohne Amerika nicht gehen. Also gerade auch alles, was Transport, Logistik, Aufklärung betrifft, auch Geheimdienstarbeit. Also da sind wir noch sehr, sehr von den Amerikanern abhängig. Und jetzt kommen wir wieder zu Trump. Wenn er sagt, Sicherheitsgarantien, wir helfen euch, dann sind das auch wichtige Informationen und wichtige Hilfen. Das darf man nicht unterschätzen.
So, jetzt gab es ja diese Reise gemeinsam. Es wirkt sehr geschlossen, dass Europa da zusammensteht. Wie nachhaltig kann das denn vielleicht jetzt auch wirklich sein?
Das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage und man muss sagen, es gibt da auch verschiedene Formate. Es gibt ja dieses, hört man immer mal wieder, diese Koalition der Willigen. Und da spielt zum Beispiel Großbritannien. Großbritannien ist ja gar kein EU-Mitglied mehr, aber spielt da eine große Rolle. Also in dieser Koalition der Willigen haben sich 30 Länder zusammengeschlossen, die gesagt haben, wir unterstützen die Ukraine. Und gerade mit Großbritannien, auch die Türkei ist da zum Teil involviert. Kann man sich auch vorstellen, dass daraus vielleicht ein Sicherheitspaket geschnürt wird, wo man gar nicht alle EU-Länder dazu braucht. Und dann haben wir ja auch noch die NATO. Also man muss jetzt auch aufpassen, dass man nicht, ich sage jetzt mal, eine europäische Armee vielleicht schafft. Ja, und dann hat man noch die NATO-Truppen und dann arbeiten alle nebeneinander. Also das muss auch alles irgendwie koordiniert werden. Und da muss sich jetzt auch nicht unbedingt jedes Land beteiligen. Also wenn die Ungarn sagen, wir machen da gar nicht mit, dann kann man auch sagen, okay, dann macht ihr da eben nicht mit. Dann müssen das eben andere Länder abdecken.
Gibt es denn da jetzt einen weiteren Fahrplan? Wie ist das weitere Vorgehen?
Erstmal wollen ja jetzt die anderen 27 oder die eben nicht dabei waren, informiert werden. Das sind jetzt mal die ersten Schritte, dass die, die vor Ort waren, dass die jetzt mal informieren, sagen, welchen Eindruck hatten sie von Trump. Es gab ja auch Gespräche hinter verschlossenen Türen. Man hat ja 5 Stunden gesprochen, viel länger als erwartet. Da wurde jetzt auch viel gesprochen, was wir noch nicht wissen. Das wird man sicher jetzt auch noch mal kommunizieren. Und dann gibt es ein Treffen der Außenminister, der Verteidigungsminister. Also es gibt jetzt immer mehr Formate, wo das eben auch besprochen wird, was die nächsten Schritte sind. Und dann muss man sagen, ist ja eigentlich der Beschluss auch, dass es in den nächsten 2 Wochen ein Treffen zwischen Putin und Zelensky und dann irgendwann vielleicht auch Putin, Zelensky und Trump geben soll. Und das wäre natürlich dann der weitere Schritt, weil das Ziel muss ja trotzdem sein, jetzt erstmal ein Waffenstillstand, ein Friedensabkommen in irgendeiner Form. Und erst dann muss man ja auch sehen, wie man so ein Friedensabkommen dann auch absichert.
Sabrina, noch mal ganz kurz, wenn du jetzt auf alles noch mal blicken kannst, auf das Treffen, was bleibt dann wirklich übrig? Ein kurzes Fazit.
Ja, das muss man wirklich sagen, es ist nicht so viel, was davon übrig bleibt an Konkretem. Ja. Es bleibt wirklich die Zusage von Trump, wir lassen euch jetzt mit dem Problem Ukraine nicht alleine. Es bleibt die Zusage, wir versuchen ein Treffen mit Zelensky, Putin hinzukriegen, das will Zelensky ja auch. Das sind die Sachen, die konkret beschlossen wurden. Aber jetzt bleibt am Ende vor allem viel Arbeit und viel Symbol, was aber auch wichtig ist, nämlich das Symbol, glaube ich, dass Europa auch mal gemeinsam auftreten kann. Und das ist ja auch wichtig.
Danke, Sabrina, für deine Einschätzung.
Sehr gerne, Janina.
Noch ein Hinweis, beide Gespräche mit den Korrespondenten haben wir am Dienstagvormittag aufgezeichnet. Und das war's auch schon wieder mit der Weltspiegel-Podcast-Extra-Ausgabe. Wenn die Ausgabe euch gefallen hat, abonniert uns doch gerne. Lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Empfehlt uns auch gerne euren Freunden, damit uns auch andere finden. Wenn ihr aber auch Kritik oder Anregung habt, schreibt uns gerne. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Einfach in die Kommentare schreiben oder gerne auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner, Redaktion Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Sırcan Govidarica und Nils Neubert, und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstagvormittag, der 19. August.